Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Ich will endlich, dass es losgeht. Tour de France, morgen ist es soweit, endlich wieder. Du merkst, ich sitze hier als Radsportfan. Allerdings ist es ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit, dass ich mich wirklich intensiv damit hätte beschäftigen können und ich muss noch ein bisschen in Stimmung gebracht werden.
Ah ja, okay.
Deswegen hatte ich dich ja letzte Woche gebeten, dass du dich nochmal mit der Tour de France auseinandersetzt und mich so ein bisschen in Stimmung bringst und einmal erzählst, was mich vielleicht auch erwartet die nächsten Wochen.
Dich erwartet sehr, sehr viel Radsport und dich erwartet eine 100%ig französische Tour de France. Also in der Vergangenheit hatten wir es ja immer wieder, dass auch mal in Düsseldorf gestartet wurde zum Beispiel. In diesem Jahr sind wir wieder komplett in Frankreich und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind in Paris. Noch natürlich nicht, in 3 Wochen sind wir in Paris, aber wir sind eben wieder in Paris. Im vergangenen Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat dieser legendäre Schlusstag ja nicht in Paris stattgefunden, weil die Olympischen Spiele diese ganze Stadt besetzt haben. In diesem Jahr ist wieder alles beim Alten, 100% Frankreich, Ziel Paris.
Alles, wie es sein muss.
Alles, wie es sein muss.
Okay, das ist noch schon mal gute Voraussetzungen und ein guter Start. Also wir sind in Frankreich und wir bleiben in Frankreich und bitte.
Man guckt ja manchmal so auf die Anfänge zurück, ne? Also ich will am Ende natürlich auch ein bisschen sagen, was erwartet uns bei der diesjährigen Tour de France. Aber du hast mich auch gefragt, welche Entwicklungen hat die Tour de France denn genommen? Woher kommt sie? Und das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich hatte keine Idee, wann die Tour de France wie erfunden wurde, und das habe ich mal nachgeguckt. Die Tour de France gibt es seit mehr als 100 Jahren, seit 1903 nämlich schon. Und seitdem jedes Jahr im Juli mit Ausfällen, Erster, Zweiter Weltkrieg und während der Corona-Pandemie wurde sie auch mal verschoben. Aber seitdem oder außerdem immer mittlerweile das bedeutendste und wichtigste Straßenradrennen der Welt. Immer ein bisschen andere Streckenführung, das hatten wir ja gerade schon. Also im Kern war das Ganze eine Werbeidee einer Zeitschrift, die so ein bisschen die Verkaufszahlen ankurbeln wollte. Die Sportzeitung heißt Lotto, französische Sportzeitschrift, und die haben sich gedacht, Mensch, wie schaffen wir denn Aufmerksamkeit für unser Magazin? Erfinden wir doch eine Langstreckenfahrt, ein Langstreckenrennen durch Frankreich und hoffen, dass wir damit eben unsere Zeitung ein bisschen promoten können. Hat geklappt. Diese Tour damals schon, die allererste Ausgabe, war ein voller Erfolg, hat viele Franzosen interessiert. Ja, und dann folgt halt eine lange, lange Geschichte voller spannender Etappen, voller Herausforderungen, legendärer Fahrer und Skandale auch.
Ja, gehört dazu, macht auch einen Reiz und einen Mythos irgendwie aus. Also wenn es nur eine Bilderbuchgeschichte wäre, dann würde sie auch keinen interessieren. Ja. Und irgendwie die Schattenseiten machen es dann auch besonders.
Ja, also die Tour de France ist ein Mythos, genauso wie du es gerade sagst, finde ich, auch mehr als die Vuelta oder als der Giro.
Auf jeden Fall.
Es ist in jedem Sportjahr eins der ganz großen Highlights, daran gibt es nichts zu rütteln. Bleibt legendär. Und Niklas, vielleicht springen wir mal, weil diese Geschichte ist irre lang, der Tour de France, ja, ne, seit 1903. Aber vielleicht springen wir mal in die Zeit, an die wir uns so ein bisschen aktiv erinnern können. Was sind so die ersten Namen, die dir einfallen, wenn ich sage Tour de France?
Ja, Jan Ulrich.
Ja, okay.
Und Deutsche Telekom irgendwie. Ich sehe immer noch das Magenta-Trikot vor mir.
Ja, also ich habe auch sofort Jan Ulrich natürlich im Kopf und Lance Armstrong irgendwie auch. So eine Zeit, eine Generation. Also da reden wir so über die späten 90er, Anfang 2000er Jahre. Jan Ulrich, vielleicht für die, die es jetzt nicht direkt im Kopf hatten.
Die gibt es nicht, die Leute.
Gibt es nicht? Ja, okay, noch, nicht. Ich will es noch einmal sagen. Also Jan Ulrich ist der, der 1997 als erster und auch bisher einziger Deutscher die Tour gewinnen konnte. Und das habe ich nachgeguckt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, 5-mal Zweiter im Gesamtklassement wurde. Also wahnsinnig erfolgreich. Aber wenn wir über Lance Armstrong reden, wenn wir über Jan Ulrich reden, dann müssen wir eben auch über das große Thema Doping reden. Und du hast ja gesagt, ich soll dir Lust auf die diesjährige Tour machen. Deswegen will ich es jetzt echt nicht zu weit ausufern lassen, was dieses Doping-Thema angeht. Aber die Tour de France ist heute die Tour de France, die sie ist, eben auch wegen dieser Vergangenheit. Deswegen ganz kurz über Doping reden.
Ja, ich weiß, es muss ja sein. Von daher, lass uns an die Sache einen schnellen Haken bringen.
Machen wir es ganz kurz. Also 98 wurde das Ganze zum ersten Mal dramatisch. Es gab die Festina-Affäre. Dieses Spitzenteam Festina wurde systematisches Doping nachgewiesen. Wir reden vor allem über EPO. Interessanterweise war keiner der Fahrer positiv getestet worden, was so ein bisschen zeigt, wie wenig wirksam die Dopingkontrollen damals waren. Trotzdem wurde dieses ganze Team dann von der Tour ausgeschlossen. Und man dachte bis dahin, naja, schlimmer wird's jetzt nicht mehr. Well, hold my beer. Seit 1999, das wusste ich auch nicht, gibt es schon den ersten Dopingbefund von Lance Armstrong. 99. Da ist es das erste Mal offiziell dokumentiert, wurde was im Blut gefunden. Armstrong selber hat argumentiert, er hat eine Salbe aufgetragen, was viele, viele andere Sportler auch nehmen. Und es hatte dann tatsächlich auch keine großen Konsequenzen. Aber da ist dieses Thema Doping und Lance Armstrong das erste Mal quasi aufgeploppt. Später dann wurden ihm seine 7 Toursiege aberkannt, 2012 allerdings erst. Und nochmal später hat er Doping dann auch gestanden. Aber bevor wir zum Geständnis kommen, vielleicht noch einmal zurück ins Jahr 2006. Da ist das Ganze dann nämlich richtig hochgekocht. Einen Tag vor der Tour de France 2006 veröffentlichen die spanischen Behörden eine Liste mit 58 Dopingverdächtigen. 58. Das ist ein Dopingskandal, den hat es so noch nie gegeben und der hat die Radsportszene nachhaltig erschüttert. Mittlerweile kennt man diesen Skandal als Fuentes-Dopingskandal. Fuentes war der Arzt, der Kopf hinter diesem Dopingsystem, wenn man so will. Und viele Fahrer, ich zähle jetzt nicht alle auf, aber viele Fahrer wurden gesperrt, unter anderem eben ein gewisser Jan Ullrich. Und Jan Ullrich hat ja immer gesagt, ich habe niemanden betrogen. Mittlerweile hat er Doping gestanden, das kam jetzt in den letzten Jahren ja auch erst. Ich glaube, er hat mit seiner Aussage vermutlich doch recht, wenn er sagt, er hat niemanden betrogen, weil so viele Top-Fahrer wurden positiv getestet und denen wurden Doping nachgewiesen. Vermutlich hat er wirklich niemanden betrogen.
Ja, darüber lässt sich, glaube ich, ganz viel diskutieren und philosophieren und die richtige Antwort gibt es darauf, glaube ich, auch nicht.
Also ich glaube, dieses ganze Doping-Thema, da können wir eine eigene Folge zu machen. Dieser ganze Doping-Telekom-Skandal, Fuentes, das hat so Riesenkreise gezogen. Vielleicht machen wir nochmal eine Sonderfolge dazu, aber was auf jeden Fall Fakt ist, ist, das hat das Image der Tour wahnsinnig erschüttert. Hatte zum Beispiel zur Folge, dass ARD und ZDF erstmal raus sind aus der Übertragung, weil sie gesagt haben, so einen dopingverseuchten Sport wollen und können wir gar nicht übertragen. Mittlerweile ist die ARD wieder mit drin und überträgt seit einigen Jahren die Tour wieder. Ich habe mich ehrlich gesagt selber mal gefragt, wie ich das eigentlich gucke mittlerweile und persönliche Meinung. Aber ich merke schon, der Verdacht fährt in einem Sport, der so verseucht war, irgendwie immer mit bis heute. Also mir tut es wahnsinnig leid für die Fahrer, die heute dabei sind und die wirklich sauber fahren. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie viele das tatsächlich sind. Aber ich finde, dementsprechend hat sich so ein bisschen dieses Empfinden für die Helden so ein bisschen verändert. Also ich glaube nicht, dass heute ein Fahrer nochmal so hochgejubelt und gefeiert werden würde wie Jan Ullrich damals, eben weil man so ein bisschen das im Hinterkopf hat, oder? Was denkst du?
Kann sein. Wäre spannend, was passiert, wenn ein deutscher Fahrer mal wieder so erfolgreich fahren würde. Mir geht es ein bisschen anders. Also ich habe das abgeschüttelt, dass ich das noch irgendwie mir so anschaue mit dieser Mutmaßung. Ja, das geht ja da eh nicht mit rechten Dingen zu. Oder ist das alles so, wie es sein soll? Ich habe vielleicht auch ein bisschen meinen Blick verstellt und einfach nur gesagt, ich gucke mir das jetzt einfach an, was machen die da und was bringen die sportlich zustande. Und seitdem auch wieder so die Freude am Radsport gucken gefunden, seitdem ich diesen Gedanken, der definitiv dazugehört, und deswegen sprechen wir auch drüber, weil es nicht auszuklammern ist, verdrängt ist bei mir. Ich bin dankbar dafür. Ja.
Spaß dran habe ich schon auch, stelle ich fest, aber ich habe so diese leise Stimme irgendwo im Hinterkopf, da ich so denke, na, das ist schon ein ganz schön steiler Berg,
wie du da hochfährst. Ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt.
Ja. Okay, haben wir das einmal abgehakt. Du hast gesagt, ich soll dir so ein bisschen Lust auf die diesjährige Tour machen und das mache ich sehr gerne. Also, wir haben 21 Etappen, soweit so klar, 3320 Kilometer. Ich habe schon gesagt, komplett in Frankreich in diesem Jahr. Los geht's in Lille.
Es ist immer wieder absolut faszinierend, wenn man diese Zahlen hört. Ich finde das so irre.
Ja, und du als Triathlet weißt, wie sehr der Po danach wehtut. Also eine komplett französische Tour wieder in diesem Jahr. Wir haben 7 Flachetappen, 6 Etappen, wo es ins hügelige Gelände geht, 6 Bergetappen und 5 Bergankünfte. Und ich würde eine herauspicken, weil ich glaube, es ist die berühmteste Bergankunft, die wir dieses Mal haben, Mont Ventoux. Und gleichzeitig, wenn man sich mal so ein bisschen die Einschätzung von Experten durchliest, gilt es auch als die herausragende Schwierigkeit der Tour. Also Bergexperten können sich freuen, die Kletterexperten.
Wenn ich an Bergetappen denke, dann freue ich mich auch immer schon auf die Massen, die am Streckenrand irgendwie feiern, die verrückten Holländer, die dann wieder auf Instagram viral gehen mit ihren Partyvideos und so, weil das macht für mich die Faszination Tour auch aus. Also ja, das Sportliche zweifelsohne absolut beeindruckend und macht Spaß zu verfolgen, wenn es spannend wird dann auch. Aber diese Massen, die in Bewegung gesetzt werden und wie Menschen zusammenfinden aus der ganzen Welt und dann am Streckenrand da feiern, finde ich, macht einen ganz, ganz großen Teil vom Reiz der Tour de France auch aus. Auch wenn man zu Hause am Bildschirm sitzt, voll, fühlt man da mit.
Weißt du, wo ich hängen geblieben bin in der Recherche? Wann muss man wo sein, um am besten bei welchen Orten zugucken zu können? Da gibt es echt ewig lange Foreneinträgen mit Tipps, wann du wo rauffahren musst, dich wo am besten mit deinem Wohnmobil hinstellst. Bin in einem richtigen Rabbit Hole gelandet. Die Quintessenz ist aber so ein bisschen, du musst sehr, sehr viel Zeit mitbringen und sehr früh da sein und am besten fährst du selber mit dem Rad ein bisschen hoch, aha, weil dann hast du halt auf jeden Fall einen Platz, weil so ein Wohnmobil nimmt natürlich viel, viel mehr Platz ein. Gut, das schränkt jetzt auch so ein bisschen ein. Also ich sehe mich nicht den Mont Ventoux mit dem Rad hochkraxeln. Aber da gibt es richtige Blog-Einträge und Leute, die sich da austauschen und Tipps geben. Also das macht richtig Spaß, sich da alleine durchzuklicken.
Das ist eine ganz eigene Kultur, die da mitschwingt. Und das finde ich äußerst reizvoll, dass ja, das mit im Hinterkopf zu haben, was da in Bewegung kommt dadurch.
Voll. Also wirklich auch Völkerverständigung. Ne? Und das absolut ist, ich glaube auch deswegen ist die Tour de France jedes Jahr dieses Highlight im Sportkalender, mhm, weil du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, über den Fernseher schwappt ja schon diese Begeisterung so krass rüber. Und was bei mir auch nochmal echt was verändert hat in der Wahrnehmung der Tour und in der Begeisterung für die Tour, trotz der ganzen kritischen Stimmen, ist diese Netflix-Doku. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Ja.
Tour de France im Hauptfeld heißt die und die begleitet verschiedene Elite-Teams während der Tour 22 und ich finde, da ist man den Teams und auch den einzelnen Fahrern tatsächlich nochmal näher gekommen. Ist jetzt nicht alles so super journalistisch, sondern halt Netflix-mäßig viel Dokutainment eher, ja, genau. Aber ich finde, es ist echt gute Unterhaltung und es lohnt sich, da mal reinzugucken. Also so eine kleine Empfehlung am Rande. Das kann man, glaube ich, auch jetzt 3 Jahre später immer noch ganz gut gucken.
Auf jeden Fall, definitiv. Tour 2025.
Yes.
Gibt es irgendwie sowas wie eine Favoritenrolle, die klar verteilt ist? Oder muss ich irgendwen speziell im Visier haben? Oder lasse ich es jetzt auf mich zurollen im wahrsten Sinne des Wortes? Was würdest du sagen?
Nee, es gibt schon Fahrer, auf die du dich ein bisschen mehr konzentrieren kannst. Also insgesamt haben wir 184 Fahrer am Start in 23 verschiedenen Teams. Ein deutsches Team gibt es, Red Bull Bora Hansgrohe. Ich würde, glaube ich, 2 Fahrer rauspicken, die so zum Favoritenkreis zählen. Zum einen Tadej Pogacar. Mhm. Das ist der Slowene, der 2020, 21 und 24 die Tour schon gewonnen hat. Ich glaube, man hat den auch noch so ein bisschen vor Augen. Das ist, ich finde, der hat so ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht irgendwie. Also das ist einer, auf den man auf jeden Fall achten sollte. Und auf einen Dan noch, Jonas Vingegaard, der 23 und 22 gewonnen, fährt für Team Wismar. Viele sagen, das sind die beiden Hauptkandidaten für den Gesamtsieg, wobei so ein Primus Roglic darf man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen. Und wie immer, es müssen erstmal alle heil durchkommen. Also Stürze haben wir auch bei der Tour de France schon ohne Ende gesehen. Aber weißt du, Niklas, bevor ich jetzt über irgendwelche Favoriten und all das im Radsport rede, fragen wir doch einen, der sich richtig, richtig gut auskennt. Ich würde nämlich gern einen 14-fachen Etappensieger bei der Tour de France zu Wort kommen lassen. Marcel Kittel hat sich gemeldet und sagt uns jetzt erstmal was zum internationalen Fahrerfeld und zu den internationalen Favoriten.
Sehr gut.
Die 3 großen Favoriten für die Tour de France 2025 sind ganz klar Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel. Die 3 haben sich im Frühjahr schon wirklich tolle Rennen geliefert. Vor allem Tadej Pogacar hat dort wirklich dominiert, hat viele Monumente gewonnen. Selbst bei Paris-Roubaix ist er vorne mit reingefahren und Zweiter geworden. Also ein absoluter Alleskönner und wird auch bei der Tour mit der stärksten Mannschaft am Start stehen. Hat dort potenziell 2 Teamkollegen, die auch selber gewinnen könnten. im Falle des Falles, dass Pogacar ausfallen sollte. Natürlich noch Nils Polit als Allrounder und absoluten Teamplayer mit dabei. Also ich freue mich schon sehr, sehr. Das wird ein großer Favoritenclash. Ein Vierter im Bunde ist sicherlich noch Primoz Roglic von Red Bull Bora Hansgrohe, der selber auch nochmal versuchen will, mit seinen 35 Jahren gegen die Jungspunte sozusagen anzukämpfen. Es lief dieses Jahr noch nicht ganz rund. Er ist sicherlich nicht ganz schlecht gefahren, aber es wird natürlich sehr, sehr, sehr schwer jetzt auch zur Tour das Niveau der anderen drei zu erreichen. Und ja, die Mannschaft und Primoz Roglic stehen an der Stelle auf jeden Fall auch unter Druck.
Und dann wollte ich natürlich auch von ihm wissen, was ist denn jetzt mit den Deutschen? Müssen wir da auf irgendwen besonders achten? Und das erzählt er uns auch.
Die Chancen der deutschen Rennfahrer sind auf jeden Fall mal durchwachsen. Also es wird auf jeden Fall schwer, gegen die Top-Favoriten nicht nur im Klassement, sondern auch im Sprint oder in den Bergwertungen auch anzufahren. Simon Geschke vermissen wir natürlich, der hat seine Karriere schon beendet. Aber wir haben da immer noch einen Georg Zimmermann zum Beispiel, auch einen Phil Bauhaus, die dieses Jahr schon gut unterwegs waren und auch in den vergangenen Jahren bei der Tour de France schon auch Zweiter auf Etappen geworden sind. Und da ist also noch Luft nach oben. Wenn die Form stimmt, die Vorbereitung gut läuft, dann haben sie sicherlich auch mal an einem guten Tag aus der Ausreißergruppe oder ein Phil Bauhaus auch im Sprint aus kleiner Gruppe eine Chance, vielleicht den zweiten Platz auch noch zu verbessern. Ansonsten natürlich Nils Pollitt als Teamplayer, der wird oft zu sehen sein, vorne auch ganz am Feld, wenn er für Tadej Pogacar arbeiten wird. Und ich hoffe auch insgeheim noch, dass Florian Lipowitz nach einer starken Vorbereitung auch bei der Dauphiné mit tollen Ergebnissen und an einigen Erfolgen auch dieses Jahr schon nochmal sein Talent auch in der Tour zeigen darf, mit Red Bull Bora Hansgrohe zusammen. Und ja, ich drücke den Jungs die Daumen. Ich freue mich, wenn wir deutsche Fahrer auch vorne sehen und hoffentlich auch ganz oben auf dem Treppchen.
Respekt, Lena, dass du es geschafft hast, von einem Radsportler ein Statement zu bekommen. Die sind manchmal ganz schön kurz angebunden und gar nicht so leicht zu erreichen. Da muss man echt viel Geduld mitbringen und dann auch noch Marcel Kittel. Cool, danke.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass er sich gemeldet hat. Danke, Marcel, an der Stelle.
Stark.
Also, dann wissen wir jetzt, auf welche Fahrer es vielleicht besonders zu achten gilt.
Es kann losgehen, auf jeden Fall. Ich bin jetzt bereit. Ab morgen Tour de France.
Sitzt du dann eigentlich auf der Rolle vom Fernseher und fährst selber mit?
Nein, auf keinen Fall. Du etwa?
Nee, ich sitze mal im Café vorm Fernsehen und gucke mir das gemütlich an. Wo ich auch niemals mitmachen würde, Niklas, das ist, dafür bin ich doch Moderatorin für solche Überleitungen, ist, ich würde mir niemals auf die Nase hauen lassen. Ich würde, glaube ich, nicht selber boxen wollen. Boxen, hey, das war doch dein Thema für diese Woche.
Ja, und ich habe es ja schon letzte Woche, als du es mir gesagt hast, gesagt, ey, da wächst du echt das innere Kind bei mir. Ne? Also wenn ich an Boxen denke, da ganz viel Nostalgie. Also das sind die 90er vorm Fernsehen, die großen Samstagsabendskämpfe. Wenn man dann schon mit Papa in den Supermarkt und Chips kaufen für abends, weil es dann losging und so. Das war immer was Besonderes, man durfte länger aufbleiben.
Durftest du dann Cola trinken an so Abenden?
Das hat dazugehört. Also dass man dann zusammen da saß und eigentlich war dann wahrscheinlich das Ereignis an sich drumherum für einen selber größer als der Kampf, der da stattgefunden hat. Aber das hat natürlich, ist nicht nur mir so gegangen, sondern das waren Millionen Menschen in den 90ern, die der Boxsport bewegt hat. Und du wolltest ja wissen, warum ist das heute nicht mehr so? Ja. Also wo ist der Hype ums Boxen hin? Es ist so ein bisschen, wo fange ich an? Also wenn wir über Boxen sprechen, sprechen wir über die 90er und wir sprechen über Henry Maske, Axel Schulz, Darius Michalczewski, die Klitschkos, das sind alles wie Boris Becker, wie ein Michael Schumacher, wie ein Dirk Nowitzki. Das sind alles die Stars, auf die die Leute geschaut haben und das wurde alles super inszeniert. Also Boxen war halt auch Schaugeschäft. Also das war es eigentlich. Du wolltest natürlich den Kampf sehen, du wolltest am Ende bestimmt auch wissen, wer gewonnen hat, aber als Zuschauer waren dir die Regeln auch immer irgendwie viel zu kompliziert. Du hast auch nicht verstanden, wenn am Ende die Ringrichter irgendeinen zum Sieger erklärt haben, warum ist der jetzt Sieger und nicht der andere? Das hast du ja nie von außen betrachtet verstehen können, weil es dir auch keiner
gesagt,
erklären konnte.
Und ehrlich gesagt, wie immer bei so einem Wertungssport.
Ja, schwierig. Und darum ging es auch nicht, sondern es ging immer mehr um die um das Drumherum. Wer reißt das Maul auf? Wer ist irgendwie besonders
Wiegen
provokant?
Beim Wiegen vorher schon.
Alles.
Und die Einlaufmusik.
Das war ja Wochen vorher schon immer am Hochkochen. Und Einlaufmusik, da sagst du es. Henry Maske, der Gentleman, der war ja dafür bekannt, dass die Leute eingeschaltet haben, um zu sehen, wie kommt er rein? Also welches Lied läuft? Und ich habe mal rausgesucht, die ganz großen Hits waren Carmina Burana, dann Congress of Paradise und Time to Say Goodbye bei seinem letzten Kampf von Andrea Bocelli,
wow.
Was ja dann auch irgendwie am Ende das Thema war, dass das Lied war, Time to Say Goodbye, und dass er seinen letzten Kampf verloren hat, hat keine Sau mehr interessiert.
Stimmt.
Weil alle nur geguckt haben, okay, sein letzter Kampf, wie kommt er rein, womit verabschiedet er sich von der großen Bühne? Und das ist ja, da kriege ich ja immer noch Gänsehaut.
Ja.
Das ist ja immer noch was Besonderes. Und wie gesagt, das ist so diese Nostalgie, die da hochkommt, weil du halt tatsächlich, glaube ich, und das spreche ich jetzt einfach mal für ganz viele Leute, Kindheitserinnerungen damit verbindest, mit Boxen in den 90ern. Das war immer prollig und das war immer irgendwie ein bisschen drüber und so, aber es war halt auch irgendwie schön, dass es den Boxsport so gab.
Aber ich sag's dir, wie es ist, das klingt eigentlich auch nach einem Erfolgsrezept, was heute noch funktionieren würde. Also die Leute gucken ja nicht umsonst Stefan Raab beim Absolut. Boxen, weil dieses Thema Boxen und diese Inszenierung ja nach wie vor super ist. Warum sehe ich das nicht mehr?
Also wenn man Boxen heute verfolgen möchte mit eben der Inszenierung und Show, dann musst du die Kämpfe von Influencern anschauen. Also es gibt mittlerweile Streaming-Dienste oder YouTube oder so Pay-Per-View-Angebote von Influencern, die das halt machen, um sich gegenseitig dann einen auf die 12 zu geben. Aber jetzt nicht aus dem sportlichen Ehrgeiz heraus oder so oder weil es um irgendwelche Titel geht, sondern weil sie damit Reichweite generieren. Und das funktioniert auch. Also da schauen dann Da schaut wieder ein Millionenpublikum zu, das sitzt auf der ganzen Welt, das sind junge Leute, denen geht es auch nicht um den Boxsport, um irgendwie den verruchten Ruf davon und sowas, aber da würde man das noch finden. Das hat aber nichts mehr mit dem zu tun, wie wir es kennengelernt haben und das mit dem Bild, wie wir es uns irgendwie vorstellen. Zum Beispiel nehmen wir Mike Tyson.
Da wollte ich gerade drauf hinaus, da gab es auch so einen Showkampf zuletzt.
Genau, das sind dann so inszenierte Sachen, er ist dann gegen so einen Influencer angetreten und
verloren, ne?
Interessiert die Menschen, ja, aber es ist halt auch irgendwie schwierig. Also wenn du dich damit auseinandersetzt mit dem Kampf, das habe ich auch dann irgendwie viel dazu gelesen jetzt, der wird schon zerrissen. Vor allen Dingen so von den alten Boxliebhabern, wo die dann sagen, okay, damit hat Mike Tyson dem Boxen irgendwie echt einen Bärendienst geleistet, weil das zu sehr das Ganze in eine Richtung kippen lässt, die nichts mehr mit Sportwettkampf zu tun haben. Aber ich würde vielleicht gerne noch woanders ansetzen, weil am Ende muss der Hype ja auch irgendwo losgetreten worden sein. Da ist ja nicht über Nacht einfach so passiert, dass Henry Maske dann plötzlich 15, 16 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm lockt oder Axel Schulz. Das war die Rekordeinschaltquote in einem Kampf in Stuttgart damals mit 18,5 Millionen Zuschauern. Solche Quoten gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr.
Richtig. Also vielleicht Nationalmannschaft, Fußball, wenn wir bei einem Turnier sind und relativ weit uns schon in diesem Turnier befinden. Ja.
Und das war ein Kampf von Axel Schulz damals, den er dann auch verloren hat mit riesen Tumulten. Da sind Glasflaschen in den Ring nachher geschmissen worden gegen die Kampfrichter oder Ringrichter und so. Also ganz riesengroßes Spektakel. So. Und das ist nicht von den Athleten gesteuert worden und provoziert worden, sondern es gibt diese Boxstelle, von der man vielleicht auch gehört hat, Sauerland oder Universum.
Das Universum habe ich schon mal gehört. Ist auch alles so ein bisschen verrucht immer, oder?
Es hat viel von Gasse auf jeden Fall. So. Und auch die Promoter, das sind dann sozusagen die Inhaber von diesen Boxstellen. Also da gibt es die zwei großen. Das ist einmal Wilfried Sauerland, dem hat Sauerland Events gehört. Und dann war das Klaus-Peter Kohl, dem hat Universum gehört. Und diese Promoter hatten die Boxstelle und die Boxstelle hatten dann die Boxer unter Vertrag. Also zum Beispiel bei Sauerland stand dann Henry Maske und Axel Schulz unter Vertrag, noch ein paar andere. Und Universum hatte Darius Michalczewski, den man vielleicht noch kennt, oder die Klitschkos unter Vertrag. So, also auch die ganz, ganz großen Namen. Und die Aufgaben von den Promotern war es letztendlich, die Vermarktung zu übernehmen. Also Geld einzutreiben über Sponsoren, aber auch das Vertreiben von den Medien- und Bildrechten an den Kämpfen. So, also die haben gesagt, hier, ich habe Henry Maske, der macht immer eine gute Show. Welcher Sender möchte den Kampf übertragen? Und ihm ist dann der große Coup gelungen, an RTL die Rechte von den Henry Maske-Kämpfen zu verkaufen. Und damit hat er ihn auf eine riesengroße öffentliche Bühne gebracht. Und alle Kämpfe von Sauerland haben dann bei RTL stattgefunden, eine ganze Zeit lang. Klaus-Peter Kohl ist das nicht so gelungen. Der hat die Rechte an Premiere verkauft. Und die ganzen Kämpfe von seinen Sportlern sind bei Premiere, also im Bezahlfernsehen, gelaufen. Das heißt, die haben nicht ganz so millionenschweres Publikum erreicht, erstmal. Und erst später haben die Klitschkos dann ja auch im öffentlichen Fernsehen.
Ich wollte gerade sagen, die Klitschkos habe ich bei RTL gesehen.
Genau, also das war so ein bisschen eher noch die
späte Zeit, ne?
Die Zeit vor den Klitschkos mit Darius Michalczewski, wo es auch immer alle drauf gewartet haben, dass zum Beispiel Axel Schulz mal gegen Michalczewski boxt, was sie nie gemacht haben. Aber da war es auch gut, dass es diese zwei Schwergewichte in den Boxstellen und der Promoter in Deutschland gab. Und wenn man sich die anschaut, also Sauerland oder dann Kohl, Ja, es ist so ein bisschen, wie man sich es vorstellt. Das, was gefehlt hat, war, dass sie noch Goldketten tragen. So, ne?
Aber es hat immer diesen Touch von bisschen Rotlicht, bisschen ja, shady, bisschen Hinterhof, bisschen Hamburg.
Ja, genau so ist es und genauso möchte ich es auch lassen. Also ich will das Bild gar nicht anders zeichnen, sondern es ist eigentlich sehr richtig, wenn man sich das darunter vorstellt. Und die haben halt einen sensationellen Job gemacht. Also es lag letztendlich an den Promotern, / Boxstellen, dass sie es geschafft haben, ein feines Händchen dafür zu haben, welcher Boxer, die ja aus irgendwelchen Boxstellen dann mehr oder weniger rausgecastet wurden, haben das Potenzial, die Massen zu bewegen. Und mit wem kann ich Geschichten erzählen? Wem kann ich ein Image verpassen? Und das dann eben in bare Münze umzuwandeln und mit RTL einen Deal zu machen, der dazu führt, dass dann 15, 16, 17 Millionen Menschen einschalten, wenn da geboxt wird.
Aber so ein bisschen findige Promoter-Typen, die Marketing verstehen, gibt es doch heute mit Sicherheit auch noch. Warum funktioniert das heute nicht mehr?
Tatsächlich, glaube ich, gibt es viele, die das gerne wären, aber es gibt niemanden, der es schafft. Also sonst wäre es anders. So, und ich glaube, es gibt immer mal wieder so ein paar mutige Versuche, aber ist nicht zu machen. Und ich habe aber einen hervorragenden Artikel in der Süddeutschen gefunden, wo so ein bisschen der Abgesang erklärt wird, den das Boxen jetzt hinter sich hat mittlerweile, weil es wird nicht mehr im Öffentlichen übertragen, die Menschen interessieren sich nicht mehr. Es könnte dir wahrscheinlich auch niemanden aktuellen deutschen Boxer nennen, obwohl die deutschen Boxer jetzt nicht so super schlecht sind oder so. Also wenn du jetzt durch die Stadt läufst und so, weiß ich nicht, wer dir sagen könnte, dass letztes Jahr bei Olympia ein Deutscher eine Medaille gewonnen hat oder so. Das spricht irgendwie Bände, dass das so ist. Ja. Und in dem Artikel ist das ganz gut erklärt. Also Herr Sauerland ist irgendwann alt geworden und hat dann seinen Boxstall verkauft an ein amerikanisches Medienimperium, wo mittlerweile irgendwie über 400 Sportarten drunter laufen, über 2000 Sportler unter Vertrag stehen. Das heißt, das ist da in der Versenkung verschwunden. So, also von dem Aufbruch war irgendwie nichts zu spüren für den Sport, dass jetzt irgendwie ein amerikanisches Medienunternehmen einsteigt und jetzt geht's richtig los. Gegenteil war der Fall. Es ist noch viel, viel weniger passiert. Wenn man mal schaut, wo lassen sich die Gründe dafür finden? Es gibt nicht nur einen. Also es gibt jetzt nicht die eine Antwort auf die Frage. Ich würde dir vielleicht 2, 3 Antworten drauf geben. Einmal das letzte große Karriereende von den Klitschkos 2017. Danach kam einfach nichts mehr. Felix Sturm, Arthur Abraham hat man mal noch gehört, aber sind nie in Erscheinung getreten, haben nie die Massen bewegt. Danach war erstmal Schluss, was die großen Stars angeht, die man immer braucht, die Massen bewegen können. Das war weg. So, keiner nachgekommen. Dann gab es aber kurz vor dem Karriereende von den Klitschkos Olympia 2016. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass es da einen riesen Eklat gab, dass festgestellt wurde, dass die Kämpfe geschmiert waren, also Korruption und Betrug und die Ringrichter, Punktrichter wurden unter Druck gesetzt, dass quasi vorher feststand, wer geht hier als Sieger aus dem Ring.
Mhm. Und weil die Wertung eh niemand versteht,
genau,
ist das machbar.
Genau, und aufgrund dessen, dass das so war, also es ist dann aufgedeckt worden von einer Rechtsanwaltschaft, sind auch alle damals aktiven Punktrichter, die da im Einsatz waren, suspendiert worden, alle sind raus und es wurde so ein bisschen Tabula Rasa gemacht. Warum, glaube ich, die Sportwelt vorsichtig geworden ist, auch mit dem Boxen Geschäfte einzugehen und auch mit den Boxstellen Geschäfte einzugehen, habe ich auch was gefunden. Und zwar gibt es einen Namen, Daniel Kinahan. Das ist ein Ire. Und ich dachte mir, okay, was kann ein Mann schon anrichten sozusagen. Aber
bin ich neugierig.
Daniel Kinahan ist Promoter gewesen und war aber immer so eher im Hintergrund. Also der hat sich nie aufgespielt. Also so ein Don King damals mit Muhammad Ali oder Mike Tyson oder dann eben die Deutschen, die waren anders. Das waren auch Typen, die auch den Weg in die Öffentlichkeit gesucht haben. Und dieser Kinahan, der war immer im Hintergrund zuständig, hatte aber Top-Athleten unter Vertrag, also Fury zum Beispiel, ein großer Schwergewichtsweltmeister, der auch ein Typ war und so. Der war, absolut, der lief bei ihm. Und er war eben nicht nur mit Boxen beschäftigt, kann man sagen, der gute Herr Kinahan, sondern der hatte auch noch sein Geld hat er in anderen Märkten verdient. Und zwar ist er mutmaßlich der Boss eines der größten Drogenkartelle Europas.
Na sicher.
Und dann kam zum Drogenhandel noch irgendwann Waffenhandel dazu. Und vor allen Dingen die US-Behörden haben angefangen zu ermitteln oder sich dann auf den Plan gerufen gefühlt, nachdem Tyson Fury, eben der Schwergewichtsweltmeister, ein Social Media Video gepostet hat, in dem er sich quasi bei Daniel Kinahan dafür bedankt, so einen riesen Fight angeleiert zu haben. Das war wirklich damals noch ein Ding, so 2020 war das. Ja. Und da sind sie aufmerksam geworden und dachten so, aha, den haben wir doch eigentlich wegen was ganz anderem hier bei uns auf der Liste stehen, wegen eben Drogenhandel, wir können dem aber nichts nachweisen, der schmuggelt Waffeln.
Das wäre sehr niedlich, der immer so ein Waffeleisen dabei hat. Okay.
Der schmuggelt Waffen, das können wir ihm aber auch nicht nachweisen. Aber da irgendwie einen neuen Ansatz für ihre Ermittlungen gefunden, die eigentlich in einem ganz anderen Bereich fußen. Und ermittelt wurde eh schon seit 2017. Also der Name und die Behörden, die waren schon verwoben sozusagen. Dann war es aber so, dass das in die Öffentlichkeit gelangt ist, woher das Geld von diesem Kinahan kommt. Und es war natürlich nicht gerne gesehen. Und dann sogar Fury wurde unterstellt, dass er in diesen Gewaltdelikten auch verwickelt ist und eine Rolle spielt und so. Wurde nie bewiesen, aber es war natürlich Thema. Das heißt, man hat sich so Anfang Frühjahr 2022 angefangen zu distanzieren von den Sachen, die Daniel Kinahan verantwortet und die er versucht hat, groß zu machen im Boxen, weil der Boxsport festgestellt hat, okay, wenn wir mit ihm verbunden werden, dann ist das so ein großer Image-Schaden, dann geht für uns bald gar nichts mehr, weil die Leute wollen jetzt nicht mit Kriminellen uns verbinden und Geschäfte machen. Das heißt, da hat sich die ganze Boxwelt eigentlich distanziert von ihm und auch sein Boxstall, MTK Global hieß der, der wurde dann geschlossen und eingestellt und dann ist er von der Bildfläche verschwunden. Und tatsächlich ist das aber auch so die Zeit, wo das war gefühlt der letzte Sargnagel für den Boxsport. Also es war ja so ein bisschen, so habe ich die Frage auch verstanden, warum gibt es Boxen nicht mehr in den Öffentlich-Rechtlichen oder auch in den anderen großen deutschen Fernsehsendern nicht? Und ich glaube, es ist tatsächlich die Angst und die Vorsicht, mit den falschen Leuten Geschäfte zu machen. Weil wenn das natürlich rauskommt, woher das Geld kommt oder dass dann vielleicht sogar öffentlich-rechtliche Gelder in solche Geldwäsche-Richtungen fließen, dann ist das ja ein Skandal, wenn du den, und das wäre sehenden Auges.
Also unterm Strich, so ein bisschen verrucht darf das Boxen schon sein. Das war es vielleicht auch immer, auch zur Zeit der Klitschkos und der anderen großen Namen. Ja. Aber der Bogen ist so ein bisschen überspannt. Was heißt ein bisschen überspannt? Total überspannt.
Ja, also die goldenen Zeiten liegen auf jeden Fall hinter dem Boxen schon zurück. Und jetzt haben wir ja mal gerade so die Hard Facts besprochen. Ich meine, der Boxsport hat es auch nicht leicht. Der hat sich auch nicht selber leicht gemacht. Also wenn man überlegt, es gibt bei den Männern 17 Gewichtsklassen, bei den Frauen 16 Gewichtsklassen. Dann gibt es 4 Verbände, die irgendwie von Bedeutung sind. Es gibt aber noch viel, viel mehr Verbände. Und diese 4 oder mehr Verbände haben auch nochmal in jeder einzelnen Gewichtsklasse eigen kreierte, ausgedachte Titel. Das heißt, als Zuschauer weißt du auch nie, was hat eigentlich einen sportlichen Wert. Also wenn jetzt einer gewinnt, ist das jetzt von Bedeutung oder ist das eigentlich egal, weil es nur ein ausgedachter Kirmestitel ist?
Der ist jetzt Weltmeister von was eigentlich, ja?
Eben, das ist auch schwierig, wenn das die Grundlage dafür ist, eine Begeisterung für den Sport aufzubauen. Und letztendlich hört sich das alles an wie der große Abgesang auf den Boxsport und der ist es auch, ich verstehe den auch. Also alles, was ich jetzt gelesen und mir angeschaut habe, ist nicht anders zu verstehen und zu deuten. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie sich ein Zusammenschluss gefunden hat, die jetzt sagen, ah, wir machen den Boxsport wieder groß oder so. Es gibt keine großen Namen, das ist einfach so. Es gibt keine guten, bekannten, engagierten Promoter, die es schaffen, irgendwo da anzuknüpfen, wo es mal gewesen ist. Und zu allerletzt würde ich auch noch die Frage einfach mal in den Raum stellen, ist es überhaupt noch ein zeitgemäßer Sport, wo zwei Menschen in den Ringen stehen, um sich einfach auf die Schnauze zu hauen, auf gut Deutsch? Und das kann man, glaube ich, auch diskutieren, dass es vielleicht gar nicht mehr das ist, was die Menschen sich an einem Samstagabend bei so vielen schlechten, üblen Nachrichten, wo es viel um Gewalt geht, auch noch anschauen wollen. Deswegen, glaube ich, ist die Zeit vom Boxsport einfach abgelaufen.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also du hast es geschafft, dass ich nochmal so ein Funkeln in den Augen hatte, als wir über die guten alten Zeiten in Anführungszeichen geredet haben. Aber sehr, sehr spannend zu erfahren, was dahinter steckt, dass es jetzt eben diese großen Boxabende nicht mehr gibt. Die Zeit von Wetten, das ist auch vorbei.
Ja, schade. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich würde mir ja wünschen, dass wir irgendwann wieder als ganzes Land vereint vorm Fernseher sitzen und einem so einem sportlichen Akt folgen können. Das hat einfach was Schönes, Gutes, Positives. Und wenn es nicht mehr der Boxsport ist, vielleicht sind es ja irgendwann dann mal die E-Sports-Games von Olympia.
Das hatten wir in der letzten Folge. Danke, Niklas. Ich bin ein ganzes Stück schlauer geworden und ich möchte nächste Woche noch schlauer werden. Willst du dein Thema wissen?
Ja, bitte.
Aktuell, oder wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen, läuft die Schwimm-WM in Singapur. Ich möchte nichts zum Schwimmen wissen, nichts zum Beckenschwimmen wissen.
Nein.
Denn da geht's schon mal los. Eine Schwimm-WM ist immer nicht nur Schwimmen. Also wir haben die Beckenwettbewerbe, wir haben aber auch Open Water, also Freiwasserschwimmen. Wir haben Wasserspringen, Wasserball und wir haben Synchronschwimmen.
Aha.
So, und darüber möchte ich was erfahren, weil ich glaube, das ist von diesen Sportarten die kleinste oder die, über die man am wenigsten weiß.
Ja.
Erklär mir doch mal, was sind da eigentlich die großen und die erfolgreichen Nationen? Dürfen da jetzt Männer mitmachen oder nicht? Ich weiß es immer noch nicht so ganz. Und wie funktioniert die Disziplin Solo-Synchronschwimmen?
Also ich hätte im Leben nie gedacht, dass ich mich irgendwann mal ernsthaft mit Synchronschwimmen auseinandersetzen werde, aber jetzt ist es soweit.
Und ich möchte noch eine finale Frage mitgeben, die mich wirklich sehr interessiert. Was schmieren die sich in die Haare und wie zur Hölle geht es überhaupt irgendwann im Leben wieder raus?
Okay, ja, toll, super. Ich bin mal gespannt, bis jetzt hast du es ja geschafft, mich mit deinen Fragen immer auch dafür zu begeistern oder irgendwo eine Begeisterung zu wecken, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Vielleicht sitze ich dir das nächste Mal als Fan vom Synchronschwimmen gegenüber.
Also was ich dir sagen kann, ohne das Thema jetzt zu groß zu machen, ich habe bei der einen oder anderen Schwimm-WM, bei der ich vor Ort war und gearbeitet habe, ganz am Rande auch mal Synchronschwimmen mitbekommen. Wenn du das siehst im Becken, ist es absolut beeindruckend. Aber mehr weiß ich auch nicht.
Ja, mal gucken. Ich werde mich reinarbeiten.
Ja, ich bin gespannt.
Ich habe aber auch ein Thema für dich.
Jetzt habe ich Angst ein bisschen.
Und zwar, ich würde richtig gerne Fan vom FC Liverpool werden.
Ah.
Hat einen einfachen Grund. Ich bin großer Totenhosen-Fan. Ich mag Campino total gerne. Und der ist Liverpool-Fan. Und ich möchte eine Gemeinsamkeit mit ihm haben. Und das ist das Fan-Sein vom FC Liverpool. Ich möchte das wissen, was es braucht, über die Historie, über You Never Walk Alone, über die Fankultur, über das, was dahinter steckt. Warum werden Menschen Fan von dem Verein ausgerechnet? Und das ist die Aufgabe für nächste Woche, die ich dir mitgebe.
Es braucht einen Jürgen Klopp wahrscheinlich, ne? Aber ich gehe noch ein bisschen tiefer in die Recherche. Mal gucken. Okay, ich bin gespannt.
Viel Spaß.
Danke dir. Bis nächste Woche.